Liebe Zuhörer unseres Radios, es ist die Aufgabe der Kirche, des Papstes, dem Willen des Herrn gerecht zu werden, sein Testament zu beachten, es umzusetzen. Und es ist der Wille des Herrn gewesen, den Abschiedsreden bei Johannes können wir das im 17. Kapitel nachlesen, dass die im Nachfolgenden eins seien. Und deshalb ist es eine ganz besondere Tragik, dass die Christenheit in Konfessionen, in Lager, in Gruppen aufgespalten ist. Das widerspricht direkt dem Willen des Herrn. Übrigens ist es auch dem heiligen Franz von Assisi ähnlich ergangen. Im Testament von Siena schreibt er, dass die Brüder immer den Prälaten der Kirche gehorsam sein sollten. Also die kirchliche Einbindung ist ihm wichtig, der Gehorsam gegenüber der rechtmäßigen Autorität der Kirche, dass sie die Armut, die Herrin Armut schätzen sollten und vor allem, dass sie eins sein sollten. Wie Sie vielleicht wissen, ist der Orden des heiligen Franziskus aufgespalten in verschiedene Richtungen, Kapuziner, Franziskaner, Minoriten, und es hat früher noch Konventualen, also noch andere Ausrichtungen gegeben. Also auch hier der Wille eines Heiligen, eines Ordensgründers, der dann später so nicht umgesetzt worden ist. Die Missionare in der Mission sagen, es ist für sie das größte Hindernis, wenn sie den Glauben verbreiten und dann mitgeteilt wird seitens derer, an die sie sich wenden, dass es auch andere Ausrichtungen noch gibt, wenn dann evangelische Christen ebenfalls missionieren und sagen, so wie ihr glaubt, ist es zwar in wesentlichen Punkten richtig, aber ihr müsst noch das und das anders sehen. Also das ist ein ganz großes Hindernis bei der Mission. Es ist mir deshalb ein Anliegen, darauf hinzuweisen, was denn jetzt wirklich noch an Unterschieden da ist, was aufgearbeitet werden muss, zumal auch Papst Benedikt dies die Wiederherstellung der Einheit und Bemühungen in dieser Richtung als die Hauptaufgabe von ihm definiert hat, kurz nachdem er zum Papst gewählt worden war. Und er hat auch sofort dann schon Akzente in diese Richtung gesetzt, die Türkei-Reise, vor allem die Einheit mit dem Osten, die ja in vielerlei Hinsicht unproblematischer ist als mit den kirchlichen Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Also da ist noch aus unserer Sicht die Sakramentalität der Kirche in einer ganz anderen Weise erhalten geblieben. Ich möchte Ihnen deshalb die grundlegenden Dokumente der Kirche vorstellen, damit Sie sich selber ein Bild machen können. Und da ist für uns eben wegweisend das, was das Zweite Vatikanische Konzil gesagt hat. Es hat 16 Dekrete gegeben und eines befasst sich auch mit dem Ökumenismus, wie es hier genannt wird. Und es trägt den lateinischen Titel Unionis Red Integratio. Das ist oft so, auch bei Schreiben des Papstes, bei apostolischen Schreiben oder Enzykliken, die der Papst herausgibt. Nach den ersten beiden Worten wird die Enzyklika benannt. Deshalb wird immer versucht, auch sie entsprechend aussagekräftig zu formulieren. Zum Beispiel Splendor Veritatis, eine der grundlegenden Enzykliken von Johannes Paul II., Glanz der Wahrheit. Also da kann man schon sehen, dass es um ein moraltheologisches Problem geht oder Erwägungen. Unionis Red Integratio, das ist der Beschluss des Zweiten Vatikanums in dem Dekret über den Ökumenismus. Und das heißt auf Deutsch die Wiedererlangung der Einheit. Das war eines der Hauptziele des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Wiedererlangung der Einheit. Also insofern auch von dort her eine verpflichtende Vorgabe, über die wir uns nicht hinwegsetzen können und wollen und die auch für uns als katholische Christen verpflichtend ist. Auf Weisung des Papstes hat es 19 Textänderungen noch gegeben bei diesem Schema. Die feierliche Schlussabstimmung ergab dann 2137 Ja-Stimmen und 11 Nein-Stimmen, also eine gigantische Mehrheit. Am gleichen Tag, dem 21. November 1964, wurde das Dekret dann feierlich verabschiedet. Es enthält 5 Kapitel. Die Kapitel 4 und 5 wurden dann später abgetrennt und zu eigenen Konziserklärungen hergenommen, nämlich über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen und über die religiöse Freiheit. Die Lehre des Konzils über das Verhältnis der katholischen Kirche zu den nichtkatholischen kirchlichen Gemeinschaften und Christen ist auch in der dogmatischen Konstitution über die Kirche enthalten, also nicht nur in dem Ökumenismusdekret, sondern auch dort und im Dekret über die katholischen Ostkirchen. Man muss also das in dieser Zusammenschau sehen. Das ist auch noch wichtig. Die katholische Kirche hat die Bewegung des Ökumenismus damit ganz offiziell aufgenommen. Diese ist außerhalb der katholischen Kirche Anfang des letzten Jahrhunderts aufgebrochen, in der ersten Hälfte. Und es haben damals nur einzelne charismatische Katholiken dazu beigetragen, zu dieser ökumenischen Bewegung. Und diese hat sich nun durch die katholische Kirche selbst amtlich in der Kirche etabliert, so schreiben Rahner und Vorgrümmler in ihrer Einleitung im kleinen Konzilskompendium. Wie Sie ja wissen, ist besonders das Vorwort immer entscheidend. Dort wird das Wesentliche schon vorgegeben. Deshalb möchte ich Ihnen die wesentlichen Teile jetzt einfach vorlesen aus dem Dekret über den Ökumenismus, Vorwort, Kapitel 1. Die Einheit aller Christen wiederherzustellen, zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des heiligen ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn Christus der Herr hat eine einzige und eine Kirche gegründet, und doch erheben mehrere christliche Gemeinschaften vor den Menschen den Anspruch, das wahre Erbe Jesu Christi darzustellen. Sie alle bekennen sich als Jünger des Herrn, aber sie weichen in ihrem Denken voneinander ab und gehen verschiedene Wege, als ob Christus selber geteilt wäre. Eine solche Spaltung widerspricht ganz offenbar dem Willen Christi. Sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen Geschöpfen. Der Herr der Geschichte aber, der seinen Gnadenplan mit uns Sündern in Weisheit und Langmut verfolgt, hat in jüngster Zeit begonnen, über die gespaltene Christenheit ernste Reue und Sehnsucht nach Einheit reichlicher auszugießen. Von dieser Gnade sind heute überall sehr viele Menschen ergriffen, und auch unter unseren getrennten Brüdern ist unter der Einwirkung der Gnade des Heiligen Geistes eine sich von Tag zu Tag ausbreitende Bewegung zur Wiederherstellung der Einheit aller Christen entstanden. Diese Einheitsbewegung, die man als ökumenische Bewegung bezeichnet, wird von Menschen getragen, die den dreieinigen Gott anrufen und Jesus als Herrn und Erlöser bekennen. Und zwar nicht nur einzeln für sich, sondern auch in ihren Gemeinschaften, in denen sie die frohe Botschaft vernommen haben und die sie ihre Kirche und Gotteskirche nennen. Fast alle streben, wenn auch auf verschiedene Weise, zu einer einen sichtbaren Kirche Gottes hin, die in Wahrheit allumfassend und zur ganzen Welt gesandt ist, damit sich die Welt zum Evangelium bekehre und so ihr Heil finde zur Ehre Gottes. Dies alles erwägt die heilige Synode freudigen Herzens und, nachdem sie die Lehre von der Kirche dargestellt hat, möchte sie, bewegt von dem Wunsch nach Wiederherstellung der Einheit unter allen Jüngern Christi, allen Katholiken die Mittel und Wege nennen und die Weise aufzeigen, wie sie selber diesem göttlichen Ruf und der Gnade Gottes entsprechen können. Das ist natürlich für uns interessant, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, jetzt nicht nur informieren, wie schaut es denn aus, sondern auch die Mittel und die Wege aufzeigen, wie denn jetzt die Einheit, wie man das konkret da vorwärts schreiten kann, wie die Einheit wiedergewonnen kann, was die Kirche hierzu denkt. Insgesamt sind es in diesem Dekret über den Ökumenismus 24 Kapitel, also das ist nicht so arg viel. In diesem kleinen Konzilskompendium sind es gerade 20 Seiten, also es lässt sich leicht abhandeln und ich möchte es mit Ihnen durchgehen, weil es der Wunsch des Herrn ist und auch jetzt entsprechend dann abgeleitet der Wunsch des Papstes. Es ist sein Auftrag. Es ist sein Auftrag vom Herrn her, alles zu tun, dass die Einheit der Christen wiederhergestellt wird. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.